Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei bist bei unserem Blick in die Bibel heute Abend. Ich freue mich. Amen. Preis dem Herrn. In der Bibel, in Lukas Kapitel 17, Kapitel 16, Vers 17, begegnet uns ein wohlstandsverwahrloster junger Mann, der von seinem Vater das Erbe ausbezahlt bekommen hat, weil er es verlangt hat und jetzt hat er das Geld verprasst. Und er hat in den Tag hineingelebt bisher. Er hatte bisher keine Probleme, nicht eines. Er hat so viel Geld gehabt, dass er sich das leisten konnte. Weißt du, Wohlstand kann dich verwahrlosen, wenn du nicht aufpasst. Du hast dein Geld für alles Mögliche verjubelt und was er nicht gemacht hat, er hat sich nicht Gedanken gemacht um tiefere Sachen. Um Gott, wo gehe ich hin, wo komme ich her? Was ist der Sinn des Lebens? Alle diese Fragen, die haben sich ihm nicht gestellt. Warum nicht? Ja, weil er mit etwas anderem beschäftigt war. Aber irgendwann ist er pleite gegangen und dann ist auch noch eine Hammerrezession gekommen in dieses Land, in dem er war. Und dann ist er in sich gegangen, heißt, er ging in sich. Und als er dann in sich ging, hat er sich Gedanken gemacht. Daheim war es vielleicht doch nicht so schlecht. Und dann ist er zurück zu seinem Vater. Vielleicht hast du bisher auch mehr oder weniger in den Tag hineingelebt und hast keine Probleme. Aber jetzt plötzlich gehörst du zu den 50.000, die von VW entlassen werden. Oder du gehörst zu den 20.000, die von Bosch entlassen werden. Oder du gehörst zu den 10.000, die von ZF entlassen werden. Auf jeden Fall ist plötzlich dein Leben irgendwie verloren gegangen. Du bist lost. Und jetzt wachst du auf. Bisher war es so, dass du dir gedacht hast, ey, Bibel, Koran, tibetanisches Totenbuch, ist doch irgendwie alles dasselbe. Aber irgendwann kommst du drauf, dass es vielleicht doch nicht so ist. Und dann sitzt du da und überlegst dir, gibt es vielleicht doch mehr. Es kommt eine Ernüchterung über dich. Und vielleicht geht es dir ja exakt genau so, dass du plötzlich jetzt ernüchtert bist. Meine Botschaft geht deswegen heute um, du kannst der Bibel vertrauen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du verloren bist und dir denkst, hey, gibt es vielleicht doch mehr, gibt es Gott? Und wenn ja, wer ist er, wo ist er, wie lerne ich ihn kennen? Unsere Urahnen, unsere Ahnen, unsere Väter haben uns sich da auf die Bibel verlassen und haben einige der größten und besten Zivilisationen in der Weltgeschichte hervorgebracht. Das Fundament dieser Zivilisationen ist eigentlich der Glaube an die Bibel und an den Gott der Bibel. Und da möchte ich einhaken. Ich möchte dir 5 Punkte geben, warum du der Bibel vertrauen kannst. Das erste ist, die Bibel ist über 1500 Jahre hinweg geschrieben worden. Aber trotzdem, was verblüffend ist, dass es einen inneren Zusammenhang gibt. Von vorn bis hinten gibt es einen inneren Zusammenhang. Das ganze Buch ist in sich stimmig. Ich meine, allein das Wunder der ersten 3 Kapitel und das Wunder der letzten 3 Kapitel. Im ersten Kapitel ist es so, dass Gott aus dem Chaos Ordnung schafft. Und dann gibt er diese neue Schöpfung, gibt er dem Menschen. Und der Mensch ist dann also in Eden. Das nächste, was passiert ist, die Hochzeit zwischen Adam und Eva. Das nächste, was passiert ist, die Schlange tritt auf, der Teufel tritt auf. Das nächste, was passiert, ist der Sündenfall. Und der Fluch, der über die Erde kommt und der uns seitdem große Probleme macht. So, es geht also in den ersten 3 Kapiteln steil bergab. Aber jetzt liest du mal die letzten 3, 4 Kapitel der Bibel. Da ist wieder die Rede von einer Hochzeit. Allerdings ist es die Hochzeit zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Es ist also eine metaphorische, eine bildliche Hochzeit. Das nächste ist, der Teufel tritt wieder auf, aber diesmal verführt er sie nicht und es kommt auch kein Sündenfall, sondern im Gegenteil, dieser Teufel, der wandert jetzt in den Feuersee, in die sogenannte Hölle. Das nächste ist, Gott macht aus dem Chaos, in dem wir jetzt leben, wieder Ordnung, er gibt uns eine neue Erde und zum Schluss nimmt er den Fluch weg und es ist kein Schmerz mehr, kein Geschrei mehr, nichts mehr. Also in den ersten Kapiteln sehen wir, wie es rasend schnell bergab geht und zum Schluss sehen wir, wie es steil nach oben geht. Und er verheißt uns, es wird so gut, dass du vergessen wirst, was für Probleme du jetzt hattest. Aber dazu musst du natürlich mit ihm gehen. Die Bibel ist von vielen, vielen Leuten geschrieben worden. Von einfachen Hirten, von Königen, von Hammerintellektuellen, wie zum Beispiel Salomo oder Paulus. Es sind Gesetzestexte, es sind poetische Texte, es sind Lieder, es ist ein Liederbuch dabei. Es ist Apokalyptik dabei. Ich meine, der hammermäßigste Fantasy-Roman steckt da mit drinnen, ja? Nur, dass es kein Fantasy-Roman ist, sondern Prophetie. Und diese Prophetie, meine Damen und Herren, die ist das Nächste, was absolut verblüfft in der Bibel. Zum Beispiel das Passahlamm, das Blut des Lammes, das an die Häuser gestrichen wird, das rettet die vom Tod. Das Blut Christi rettet die Gläubigen vor dem geistlichen Tod. Altes, Neues Testament, weißt du, der Zusammenhang. Dann gibt es im Alten Testament, im 5. Buch Mose, gibt es eine eherne Schlange. Es war so, dass Israel, das ganze Volk, von Schlangen gebissen wurde. Und sie sind daran gestorben. Uns tötet der Sündenschlangenbiss, ja, wir wissen das, ist metaphorisch jetzt hier mal zu verstehen. Gott hat zu Mose gesagt, richte eine eherne Schlange auf. Also wenn du eine Schlange an eine Stange tust, dann musst du irgendwie einen Querbalken nehmen, damit da das Ding auch hängen bleibt. Amen. Also was hast du dann? Du hast dann ein Kreuz, ganz genau. An dem hängt eine Schlange. Und jeder, der auf diese Schlange geschaut hat, der ist geheilt worden. Und Jesus bezieht es im Johannesevangelium Kapitel 3 auf sich. Wir sehen da innere Zusammenhänge zwischen der Weissagung und der Erfüllung sind rund 1300 Jahre. 1400 Jahre. Ungefähr. Stell dir das mal vor. Und es ist nicht alles. In Psalm 22, 1000 Jahre bevor es passiert ist, wird die Kreuzigung beschrieben. Wie ein Mann entkleidet wird, wie er auf den Boden geworfen wird, wie Heiden keine Juden ihn umgeben. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, durchbohrt. Steht alles da. 1000 Jahre bevor es passiert ist. Und es gab Augenzeugen, die diesen Psalm gekannt haben und die gesehen haben, wie es passiert ist. Und die haben das dann mit großen, staunenden Augen aufgeschrieben. Aber eine der hammermäßigsten Weissagungen über Jesus in der Bibel ist Jesaja Kapitel 53. Ungefähr 700, 750 Jahre, bevor es passiert ist, wurde das niedergeschrieben. Ich lese dir mal vor, was da steht. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, Vers 4, Jesaja 53. Jedoch, sag mal, jedoch. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Er wurde für uns zerschlagen und durchbohrt. Hey Leute, das ist das Kreuz. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte kein einziges Buch wie die Bibel, das solche präzisen Voraussagen macht, die auch noch eingetroffen sind. Es ist tatsächlich so, dass diese erfüllte Prophetie eines der schlagenden Argumente für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel ist. Denn wenn Gott das Leuten gesagt hat und andere zugeschaut haben, wie sich das erfüllt hat, dann können wir darauf vertrauen, dass das, was sich noch nicht erfüllt hat, auch passieren wird. Und es ist das, was er uns verheißen hat, nämlich die Erlösung, dass er uns die geben wird. Der durchgängige Handlungsbogen, Spannungsbogen in der Bibel ist Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Wiederherstellung. Das haben alle diese Autoren irgendwie intuitiv erfasst und in einem Geist geschrieben und die Bibel kam dabei raus. Also der erste Grund, warum du der Bibel vertrauen kannst, ist der innere Zusammenhang. Die innere Integrität, sagt man da, die Rechtschaffenheit, das Uhrwerk funktioniert, weißt du? Es sind 1000 kleine Teile, aber sie greifen alle ineinander und es funktioniert alles. Das hältst du mal fest. Amen. Dann haben wir natürlich noch andere Weissagungen auch, wie zum Beispiel Jona, auf den hat sich Jesus bezogen. Diesem Geschlecht wird kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen Jonas. Der ist vom Wal verschlungen worden oder vom Fisch verschlungen worden und dann ist er wieder ausgespien worden, nachdem er tagelang verschwunden war. Jesus ist tagelang in einem Grab gelegen und dann ist er wieder herausgekommen. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Halleluja. Das Zweite, was für die Bibel spricht und warum du der Bibel vertrauen kannst, ist Folgendes. Überleg dir das mal. Das Menschenbild der Bibel ist das korrekteste Menschenbild, das du dir erarbeiten kannst, das du findest. Die Bibel sagt, der Mensch ist beides. Er ist im Ebenbild Gottes geschaffen, aber er ist gefallen. Deswegen haben wir Edelmut und Bosheit in einer Person. Wir haben Genie einerseits und Genozid auf der anderen Seite. Wir haben Leute, die in der Lage sind, wie zum Beispiel die Deutschen, bahnbrechende Erfindungen zu machen, wie das Auto und so weiter und so fort. Und mit diesem selben Genie dann Zyklon B herzustellen, um massenweise Unschuldige zu vergasen. Unglaublich. Wir sehen also einerseits Genie und Wahnsinn direkt nebeneinander. Ja, im Herzen eines Volkes. Leute, das ist der Hammer. Die Bibel spricht ganz genau davon. Jeremia, der melancholische Prophet, der spricht darüber in Kapitel 17, Vers 9. Lass mich mal nachschauen, ob es stimmt. Da steht, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ganz genau. Du selber auch. Du nimmst dir vor, du magst dies oder jenes definitiv nicht. Nicht mehr. Und dann magst du es doch wieder. Du weißt genau, was falsch ist und dass du es nicht tun sollst, sondern magst es aber trotzdem, weil eine Kraft in dir wirkt, die dich in diese Richtung bewegt. Das ist dein Fleisch. Das ist das Dilemma der Menschheit. Genie und Wahnsinn in einem. Die gefallene Natur. Und dieses Menschenbild, ihr Lieben, das ist einfach die Wahrheit. Wisst ihr, der Humanismus, der kann das Böse nicht erklären. Der muss das Böse wegdiskutieren. Das Böse gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und wenn einer ein Verbrechen begangen hat, zum Beispiel einen Doppelmord oder so, ach du, dann geben wir dem 120 Stunden gemeinnützige Arbeit und dann lassen wir ihn wieder raus. Denn im Herzen ist er ja gut. So etwas gibt es tatsächlich. Solche Richtersprüche gibt es allen Ernstes in unseren Tagen. Von verwirrten Justizleuten, von verwirrten Richtern. Die glauben nicht mehr wirklich ans Böse, weil sie denken, alle Menschen sind gut. Die Bibel ist da viel realistischer. Wir kommen aus diesem Spannungsfeld auch nicht raus. Wir wissen immer, was richtig ist und tun dann trotzdem das Falsche im richtigen Moment oder im falschen Moment, je nachdem. Ja. Wir brauchen da Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen jemanden, der uns von dieser Natur loskauft. Der Humanismus kann das Böse nicht erklären. Der redet das Böse klein. Das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Alle sind gut. Deswegen können wir dem Terrorregime im Iran zum Beispiel ganzes Flugzeug voll mit Paletten von Bargeld schicken. Denn die kaufen ja damit keine Bomben und finanzieren damit auch keinen Terror und so. Die meinen es ja nur gut, die Bösen sind ja wir. Es liegt an uns, wir sind die Schuldigen. Der Nihilismus dagegen, der kann das Gute nicht erklären. Der Nihilismus ist zynisch. Der Nihilismus sagt, nichts ist wichtig. Alles ist vergänglich. Wenn wir tot sind, sind wir tot wie die Hunde. Da kräht kein Hahn mehr nach uns. Wir müssen jetzt auf unsere Kosten kommen, egal was es kostet. Ein Nihilist ist absolut bereit, dich zu vernichten, wenn es ihm nützt, dich zu benutzen. Der lebt hedonistisch, der hat Spaß und gibt Gas. So ist er drauf. Und im Herzen versteht er nicht, warum es das Gute gibt. Das Gute verfolgt ihn. Er will das Böse tun, aber er macht es mit einem schlechten Gewissen, weil etwas in ihm steckt, was ihm sagt, du Schwein, du Elendes. Buddha sagt, das Sein selber, die Existenz selber ist eine Illusion. Dein Hauptziel sollte sein, dich aufzulösen im Nirvana. Islam ist wieder anders. Beim Islam ist alles, was passiert auf der Welt, absolut alles Allahs Wille. Ganz am Anfang schon, in den ersten Versen des Korans steht drinnen, ob du jetzt die gute Nachricht, also die koranische Botschaft in Islam, den Ungläubigen mitteilst oder nicht, das ist einerlei. Denn Allah hat ihnen, den Ungläubigen, eine Decke auf die Augen gegeben und auf die Ohren, dass sie nicht hören und verstehen. Es erwartet sie eine schreckliche Verdammnis. Die einen sind für den Himmel bestimmt, die anderen für die Hölle. Das liegt alles in der Diskretion dieser Gottheit. Also in anderen Worten, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Es gibt keine Heilsgewissheit für dich. Die Bibel dagegen sagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber wir sind glorreiche Ruinen. Wir sind Paläste, aber verfallen. Ja, da wohnt der Uhu drinnen in diesen Dingern und krächzt des Nachts. Wir können uns nicht selber reparieren. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Jemand muss kommen und uns renovieren. Jemand muss kommen und uns neu machen. Und das kann aber nur Gott. Und das Gute ist, wir müssen keine Leiter in den Himmel hinaufbauen und uns selber renovieren und uns selber verbessern und Gebote halten, um nur festzustellen, dass wir es nicht können, sondern vielmehr ist es so, dass Gott uns seine Leiter aus dem Himmel vor unsere Nase auf die Erde bringt, nämlich Jesus. Es kommt im Christentum nicht darauf an, was du tust, damit du erlöst wirst. Es kommt darauf an, was ein anderer für dich getan hat. Gott weiß, du kannst es nicht. Und wenn Gott dich also verwandeln will, dann muss er das machen. Und das hat er also gemacht. Und er hat gesagt, macht euch keinen Kopf, ihr bekommt die Erlösung geschenkt. Die Erlösung ist ein Geschenk. Ich nehme einfach euren Fluch und eure böse Natur und lege sie auf Jesus. Er trägt sie für euch, er blutet für euch, er leidet diese Schmerzen für euch, damit ihr das nicht mehr müsst. Damit ihr, wenn ihr an ihn glaubt, von neuem geboren werdet. Und dann hat euer Elend ein Ende. Am Anfang zickt euer Fleisch vielleicht noch ein wenig rum, aber irgendwann ist es so, dass euer Geist, euer Fleisch dominiert und zum Schluss wollt ihr das Gute und tut ihr das Gute. Und zum Schluss schmeißt sich die Kollegin, die halb besoffene, bei einer Weihnachtsfeier an dich ran und du weißt ganz genau, was Sache ist. Und in der Vergangenheit hättest du gesagt, ja, gut. Aber jetzt weißt du, sowas macht man nicht, ja. Und du setzt sie hin und du sorgst dafür, dass nicht du, sondern eine andere sie heimfährt, damit auch nichts passiert und so. Plötzlich bist du anders. Plötzlich verstehen dich die Leute nicht mehr. Plötzlich sagen sie, was ist los mit dir? Du lachst nicht mehr über dreckige Witze. Du nimmst Geld, das du findest, ja, und trägst es aufs Fundbüro. Lauter so Wahnsinn. Wer macht denn sowas? Christen machen sowas. Von neuem geborene Menschen machen sowas. Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und es steht in der Bibel. Und es ist deine Lösung. Das ist die Lösung. Amen. Also Erlösung ist nicht von deiner Leistung abhängig, sondern von der Leistung Jesu Christi von Nazareth. Dein Beitrag zu deiner Erlösung ist, auf Jesus zu vertrauen, dich ganz auf ihn zu werfen und ihm nachzufolgen. Drittens, ihr Lieben, die Bibel, wenn nichts anderes, ist die Bibel ehrlich. Die Bibel ist ehrlich. Sie ist keine Krücke, sie ist kein Opium des Volkes, sie ist keine Wunscherfüllungsfantasie, sie ist kein billiger Trost. Die Bibel ist ein furchtbarer Tröster. Sie sagt dir, es stimmt was mit dir nicht, also schlechter Verkäufer eigentlich. Die Bibel sagt ganz klar, du sollst Leute lieben, die deinen Untergang planen. Du sollst deine Feinde lieben. Dein eigenes Herz, ja, das ist betrügerisch. Ich meine, wenn ich eine erfolgreiche Religion gründen will, ja, da muss ich den Leuten gute Sachen erzählen. Da muss ich ihnen sagen, wie exklusiv sie sind, wie gut sie sind, wie besonders sie sind und so weiter. Aber das steht hier alles nicht. Im Gegenteil, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Jesus ging mal und die Stimmung war trübe. Und mittendrin hat er sich umgedreht und hat zu den Volksmengen, die ihm gefolgt sind, gesagt, wer von euch mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Weißt du, was das bedeutet hat? Das Kreuz, damals sind Leute wirklich gekreuzigt worden. Und für uns ist Kreuz aufnehmen, naja, ein wenig leiden. Wenn der Kollege schlechte Laune hat, dann halt es mal ihm nicht anrechnen. Wir vergeben ihm. Du, so war das nicht gemeint. Das Kreuz, es war staatliche Verfolgung, die zum Tod geführt hat. Das hat dich alles gekostet. In anderen Worten, Jesus sagt, folge mir auch nach, auch wenn der Staat sagt, du sollst es nicht mehr machen. Du, wenn der Staat mal gegen dich ist, dann hast du wirkliche Probleme. Der hält dich fest, 1, 2, 3, 4 Jahre lang in Untersuchungshaft. Ist dem Schnurzpiep egal. Und Jesus sagt, beiß die Zähne zusammen, das ist ein Kreuz, mach das. Also, weißt du, wenn ich eine erfolgreiche Religion gründe, dann verlange ich nicht sowas von den Leuten. Sondern dann sage ich, Leute, folgt mir nach, es gibt Freibier für alle. Niemand, der eine erfolgreiche Religion erfinden will, der schreibt sowas. Die Bibel ist zu ehrlich in Bezug auf die Kosten. Jesus sagt, mir hat alles gekostet, jetzt möchte ich, dass du mir nachfolgst und zwar ganz, ganze Sache magst. Nicht zweigleisig fährst, auf dem Zaun sitzt, das ist sehr unbequem. Einerseits, ja, Samstagabend dich besäufst und am Sonntag noch leicht beschwipst, kommst in den Gottesdienst. Nee, akzeptiert der Herr so nicht, ja. Wenn, dann musst du ihm richtig nachfolgen, ganz nachfolgen. Amen. Aber den Punkt wollte ich loswerden. Die Bibel ist ehrlich zu dir. Die Bibel sagt, der Weg zum Leben ist schmal und wenige sind es, die ihn finden. Wenige sind bereit, Jesus ihr Leben wirklich anzuvertrauen. Die meisten, die suchen nach Ausreden, warum sie das nicht müssen und nicht brauchen und ihr Leben dann weiterleben können ohne ihn, ohne zu wissen, dass es ohne ihn jämmerlich ist. Wer ist froh, dass Jesus in sein Leben gekommen ist? Ja, hat sich das zum Positiven verändert? Ist es jetzt besser als vorher? Amen, Halleluja, natürlich. Viertens, ist die Auferstehung. Leute, wir haben gewaltige, starke Indizien dafür, dass die Auferstehung Jesu Christi wirklich stattgefunden hat. Na, es war keiner dabei und hat es gefilmt, aber mit den Mitteln der Rechtswissenschaft, Beweisaufnahme und so weiter, studierende Indizien, kannst du feststellen, es muss passiert sein. Es gibt keine andere logische Erklärung dafür. Denn an Pfingsten, das war 40 Tage, 50 Tage nach der Auferstehung, ist plötzlich die Bewegung, die Christenbewegung richtig losgegangen. Vorher war es so, dass nach 3 Tagen Leute aufgestanden sind und gesagt haben, er ist uns erschienen, wir haben ihn gesehen. Das haben viele nicht glauben wollen. Unter anderem die eigenen Leute, Thomas zum Beispiel und andere, die wollten das nicht glauben. Einige, als sie ihn sahen, zweifelten, bis sie ihn dann tatsächlich gesehen haben und gemerkt haben, das ist ja tatsächlich der auferstandene Jesus. Er ist auferstanden. Es ist nicht so, dass man davon gehört hat, sondern sofort, nachdem es passiert ist, haben Leute das rumerzählt, weil Legenden dauern länger. Die entstehen nicht so schnell. Dann kam Pfingsten und am Pfingsten war es so, dass der Geist Gottes gefallen ist und Petrus gepredigt hat und es haben sich Tausende bekehrt. Plötzlich haben Tausende an die Auferstehung des Christus geglaubt. Und wenn du mal genauer nachschaust, manchmal muss ich lachen, wenn ich das lese. Die römischen Soldaten, die Wache am Kreuz, die kommen zu den Hohepriestern und die sind total aufgelöst. Sie sagen ihnen, was sie gesehen haben. Sie haben gesehen, wie ein Engel vom Himmel auf die Erde kam, wie der den Stein weggerollt hat. Und dann sind sie ohnmächtig geworden und dann waren sie weg. Sie wurden wie tot. Sie haben auf jeden Fall was Gewaltiges erlebt. Dann sagen die Hohepriester zu ihnen, ach, hört mal zu, sagt, wenn das Ganze vor die Ohren des Pilatus kommt, sagt zu dem, zum Statthalter, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir geschlafen haben, und haben ihn gestohlen. Also pass mal auf. Wenn du schläfst, dann siehst du nicht, wer kommt und wen stiehlt. Stimmt das? Ich meine, hallo? Wenn du schläfst, dann merkst du nicht, wie da einer reinkommt, ja? Und was weiß ich, die Klamotten aus dem Schrank klaut, aus deinem Schlafzimmer jetzt zum Beispiel. Das weißt du nicht. Die haben gesagt, ja, wir geben euch Geld und haltet die Klappe und erzählt so eine quatschige Geschichte. Und die Leute haben das willig geglaubt. Ja, die haben geschlafen und da sind die Jünger gekommen und haben den Leib geklaut. Eine andere Behauptung ist, Jesus hätte das Ganze überlebt. Eine römische Geißelung und eine römische Kreuzigung überlebt. War dann 3 Tage und 3 Nächte in diesem Grab, hat dann aus eigener Kraft den Stein von innen vom Grab weggerollt und ist dann rausgegangen und ist irgendwo hingewandert und es hat dort glücklich und froh gelebt wie die Maus im Haferstroh. Leute, das ist doch Blödsinn. Der war vollkommen zerschlagen seinerzeit. Er sah nicht mehr aus wie ein Mensch, heißt es in der Bibel. Leute lassen sich normalerweise nicht foltern und töten für etwas, wovon sie wissen, dass es eine Lüge ist. In dem Moment, in dem es ans Eingemachte geht, fällt das Lügenkartenhaus zusammen und sie bekennen alles Mögliche nur, um nicht leiden zu müssen. Wenn sie gefoltert werden und so. Aber die sind lieber gefoltert worden, die sind lieber gestorben, als zu sagen, hey, nö, das ist alles nicht wahr. Du stirbst nicht für eine Lüge. Amen. Starke Indizien für die Auferstehung. Der Bruder Christi zum Beispiel, Jakobus und auch seine ganze restliche Familie, die haben während seines Dienstes, seiner Lebzeiten nicht an ihn geglaubt. Haben sich dagegen verwehrt. Im Gegenteil, die haben versucht, ihn zu fangen, weil sie gesagt haben, er ist von Sinnen. Dieser selbe Jakobus, der wird innerhalb kürzester Zeit zum Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Ein totaler Zweifler wird zu einem absoluten Nachfolger. Der eigene Bruder wird als Gott angebetet. Überlegt er das mal. Warum? Naja, der Auferstandene ist seinem Bruder erschienen. Und nicht nur ihm, sondern teilweise ist er 500 auf einmal erschienen, in 40 Tagen nach seiner Kreuzigung. Sollen die alle gesponnen haben? Ja, die haben alle halluziniert. 500 auf einmal? Du, Halluzinationen funktionieren so nicht. Ja, auch LSD oder Shrooms, die wirken so nicht. Auferstandener erscheint plötzlich. Siehst du ihn auch? Nö, wieso? Meine Güte, 500 auf einmal und Jesus predigt ihnen und so. Leute, nee, das ist ganz, ganz bemerkenswert, was da lief. Paulus, damals noch Saulus von Tarsus. Absoluter Feind der Christen. Absolut hingegebener Vernichter der Gemeinde in Jerusalem. Und der plötzlich, der kommt an, wird von Jesus vom hohen Ross gehauen und verändert sich so sehr total über Nacht, dass er jetzt rumläuft und allen predigt, ja, dieser Jesus, den gibt's wirklich. Er ist mir erschienen, er ist auferstanden. Ja, stell dir mal vor, Osama bin Laden wird plötzlich zum Evangelisten und tritt im Fernsehen auf. Das Fünfte, ganz wichtig, das Fünfte ist die Frucht. Die Frucht der Bibel. Alle, die sich bekehrt haben, haben sich geändert. Als die Römer zum Beispiel christianisiert wurden unter Konstantin, haben die sofort aufgehört, ihre Kinder auszusetzen. Die Mädchen sind nicht mehr in die Hurenhäuser gewandert und die Männer, sind die Jünger, die Buben, die Babys, die sind nicht mehr zu Gladiatoren ausgebildet worden. Die Eltern haben ihre Kinder jetzt behalten. Damals haben sie die nicht abgetrieben, die haben sie ausgesetzt. Irgendwo an einem einsamen Ort einfach sitzen lassen, den Säugling, das Baby. Andere haben natürlich gesehen, oh, da liegt ein Kind rum, das kassiere ich. Und dann haben die eben die zu ihren Sklaven gemacht, diese Kinder. Und diese ganze Sitte, diese ganze bösartige, dämonische, diabolische Sitte hat aufgehört. Sofort. Das Ganze, im ganzen Römischen Reich haben die Eltern ihre Kinder plötzlich bejaht und angenommen. Gladiatorenkämpfe haben zum Schluss aufgehört und so weiter und so fort. Viele Sachen sind da, haben sich sofort getan. Die Welt ist sofort eine bessere geworden. Und wenn man jetzt mal schaut, das ganze Hospizwesen, die Krankenhäuser, die Universitäten, die Schulen mit der Schulpflicht und so weiter, das ist alles auf dem christlichen Mist gewachsen. Das kommt alles aus einer christlichen Kultur heraus. Bis zu den Country Clubs in Amerika, die sind aus den Gemeindenachmittagen entstanden, was jetzt natürlich nicht wichtig ist, weil wir nicht in Amerika sind. Die Universitäten sind aus den Domschulen entstanden. Da sind die besonders begabten Kinder hingekommen, ja, zur großen Domschule, und da haben sie dann eben gemerkt, ja, die bilden wir aus, und dann haben sie das gemacht. Klassisch griechisch und natürlich biblisch gelehrt und so. Und so ist das Ganze dann entstanden. Die Harvard-Universität in Amerika, es war mal eine Bibelschule. Ja, das musst du dir mal überlegen. Solche Sachen, die gibt's. Amen, meine Güte. Gut, also die Frucht ist einzigartig. Das Konzept der Menschenwürde, die Wohlfahrtsgesellschaften, die Wohlfahrtsinstitutionen, ich habe das schon erwähnt, ja, das ist alles auf dem Mist der Christen gewachsen sozusagen. Die Abschaffung der Sklaverei. Sklaverei wird in der Bibel nicht gefeiert, sie wird hingenommen. Paulus sagt aber, wenn es euch möglich ist, dann werdet lieber frei. Aber der böse, ausbeuterische Sklavenhandel, der stattgefunden hat, mit den Sklaven aus Afrika und so weiter, auch übrigens Europäer sind versklavt und von den Moslems aus Nordafrika seinerzeit. Es war eine große Plage, bis die Amerikaner und auch andere Engländer zum Beispiel dann Krieg geführt haben gegen die und die endgültig da mal beseitigt haben. Also Iran in der damaligen Form, ja, der Krieg, den wir jetzt zurzeit. Die Abschaffung der Sklaverei geht unmittelbar auf einen Mann namens William Wilberforce, einen Engländer, zurück, der Anfang des 19. Jahrhunderts agitiert hat und Aktivist war und dafür gesorgt hat, dass Gesetze erlassen worden sind, dass die Sklaverei verboten wird. Die ist im englischen Weltreich verboten worden. Und dann haben die Engländer Schiffe hochgenommen, Sklavenschiffe auf hoher See hochgenommen und haben die Sklaven freigelassen. Und die Sklavenhändler mussten mit leeren Händen wieder weiter. Die haben also effektiv was dagegen gemacht. Es waren Christen, es waren gläubige, bibelgläubige Christen, die das gemacht haben. Halten wir mal fest und lass mal einsinken. Das moderne Verständnis von Wissenschaft, ihr Lieben, dass Gott ein geordnetes Universum geschaffen hat, das man ergründen kann, weil es logisch aufgebaut ist. Die Wissenschaft selber, das Wegwenden vom magischen Weltbild hin zum wissenschaftlichen Weltbild, das ist christlich. Die ganzen maßgeblichen, wichtigen ersten Wissenschaftler, die das Ganze organisiert haben, das waren alles Christen. Wenn du Erlösung haben möchtest, dann bete jetzt einfach mit. Lad Jesus in dein Leben ein. Amen. Bete mit. Sag mit mir: Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Amen. Wenn du das aufrichtigen Herzens mitgebetet hast, bist du jetzt auch ein Kind Gottes. Amen. Gottes Segen. Amen.